Willkommen in der Blackbox, in dem leeren Raum, in dem alles beginnt. Bühnenraum, Funkraum, Dark Web, Mindset. Die Blackbox konserviert, hört und schreibt mit. Fragen, Antworten, Diskurse. Die Blackbox, das feuerfeste Gehäuse für kreative Signale der freien darstellenden Künste Mitte-Ost. Staffel 2.
Nach monatelangem On-and-Off, Verschieben, abermals Verschieben und schließlich Absagen in der Pandemie gibt es seit diesem Sommer wieder einen beständigen Spielbetrieb an vielen Theatern und freien Häusern. Aber vielerorts bleibt das Publikum weg. Wen erreichen wir mit den freien darstellenden Künsten überhaupt? Müssen wir uns vielleicht um ein ganz neues Publikum bemühen? Wie gewinnt man neue Zielgruppen und wie schafft man den Spagat zwischen von Einnahmen abhängig sein und dennoch sich eine künstlerische Freiheit zu bewahren? Willkommen zurück in der Blackbox mit Betty Magel. Ich freue mich auf meine beiden GesprächspartnerInnen und ihre Gedanken dazu. Das sind dieses Mal Stefanie Heiner vom Stellwerk Weimar und Aljoscha Begrich vom Festival Osten. Hallo an Steffi und Aljoscha.
Hallo.
Aljoscha, du arbeitest seit Jahren fluid, wenn ich das richtig gesehen habe, sowohl in der freien Szene als auch an festen Häusern bundesweit. Bist Bühnenbildner, Dramaturg und Kurator und hast dieses Jahr das Festival Osten in Bitterfeld künstlerisch verantwortet. Im Internet findet man als Geburtsort entweder Baunai oder Barbie, also Sardinien oder Sachsen-Anhalt. Was ist denn korrekt?
Weder noch. Also ich bin in Berlin geboren, Hauptstadt der DDR, und habe aber damals schon in Sachsen-Anhalt gelebt, in der Gnadau, in der Nähe von Barbie, weiß nicht, 20 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und bin bis zum 12. Lebensjahr da gewesen. Aber ich habe auch, also es ist ein Spaß, den ich betreibe, aber ich hatte auch jahrelang Schwierigkeiten, mich so ein positives Verhältnis zu Sachsen-Anhalt zu beziehen. Also das ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen ein psychologischer Hintergrund. Und das war jetzt auch so ein Schritt, den ich sehr bewusst gemacht habe, zu sagen, okay, wir gehen aus der Berliner Blase, die ich auch sehr angenehm finde, raus. Und machen jetzt ein Projekt in Bitterfeld, was natürlich all diese Fragen, die du jetzt gestellt hast, nach Publika und wie gewinnt man Leute und was macht man mit den Leuten, die sind ja natürlich ganz virulent und präsent. Aber das ist auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung gewesen, zu sagen, da gehen wir jetzt hin und versuchen, da was zu machen, wo es irgendwie fehlt.
Du bist ja künstlerischer Leiter des Festivals Osten in Bitterfeld. Gibt es in Bitterfeld denn überhaupt ein Publikum für freie darstellende Künste?
Ich weiß nicht, also es gibt ein Publikum und es gibt ein sehr dankbares Publikum und es gibt wahnsinnig viele Leute, die sich extrem erstmal freuen, dass was stattfindet. Das ist eigentlich die interessanteste Ergebnis auch von unserem Projekt. Die Leute haben selten gesagt, ich finde das gut oder ich finde das schlecht. Die haben immer gesagt, ich finde toll, dass sowas hier stattfindet. Und das, finde ich, ist etwas, was wir irgendwie als Kulturschaffende auch mal wahrnehmen müssen, dass gerade an Orten, wo wenig ist, dass überhaupt was da stattfindet, schon ein Riesenereignis ist. So. Und dass ein Publikum, was, sage ich mal, noch vor einer Bewertung überhaupt erstmal sagt, cool, dass da was ist und cool, dass ihr uns dahin mitnehmt, da werden wir ja gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Wie lädt man Menschen ein? Wie bringt man die mit auf den Weg? Dass das schon ein Riesenerfolg eigentlich ist. Ne? Ob es ein Publikum für freie darstellende Künste gibt, das kann ich nicht beantworten, weil der Begriff, glaube ich, dazu unscharf ist oder ich gar nicht weiß, ob das Publikum in Bitterfeld jetzt speziell zu so etwas kommt oder da überhaupt einen Bezug zu hat, sondern die kommen in unserem Fall, ne, ich rede jetzt immer nur über die Festivalerfahrung, dann erstmal da zum Kulturpalast oder sie kommen dahin, wo ihre Kinder sind oder wo ihre Freunde sind oder wo der Bäckerstand ist oder was man gelesen hat. So.
Steffi, auch du bist künstlerische Leiterin und zwar beim Stellwerk Weimar. Hast neben Erziehungswissenschaften Philosophie studiert und eine Ausbildung zur Theaterpädagogin. Wie ist es bei euch in Weimar? Wer ist euer Publikum und wie gut kennt ihr das überhaupt?
Ja, unser Publikum sind hauptsächlich junge Menschen. Das heißt, wir richten uns an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, aber eben auch an ein erwachsenes Publikum, weil wir halt ein junges Theater sind. Und Weimar ist natürlich eine sehr kleine Stadt. Dafür gibt es sehr viel kulturelles Angebot. Es gibt ja auch noch ein großes Theater dort. Aber dadurch, dass wir eine spezielle Ausrichtung haben, haben wir auch, glaube ich, ein Publikum, was wir damit erreichen, mit dem, was wir machen, und kennen es auch recht gut, weil halt Weimar nicht so groß ist. Das heißt, wir haben viel auch die Schulen als Publikum, haben da ein gutes Netzwerk und ja, sind da, glaube ich, ganz gut in der Stadt verankert.
Wenn ihr mal auch von eurer konkreten Tätigkeit wegguckt, aber grundsätzlich gibt es ja gerade die Diskussion, das klassische Kulturpublikum gibt es ja gar nicht mehr oder gibt es das noch? Müsste man da nicht eher von Plural Publica sprechen? Und wenn man sich in diesem Gedankenkreis bewegt, wie spricht man die dann an? Macht man was für alle oder macht man was getrennt voneinander? Was ist eure Erfahrung, Steffi?
Ja, also ich glaube, es gibt nicht das Publikum tatsächlich, sondern wenn man Kunst oder Theater macht, dann muss man sich überlegen, für wen will man das machen. Also in unserem Fall, wie gesagt, im Stellwerk ist es jetzt eher für ein junges Publikum. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch alte oder erwachsene Menschen damit ansprechen kann. Und ich glaube, das ist das, was eben oft passiert, dass nicht so richtig klar ist, für wen machen wir das eigentlich? Also warum machen wir das, was wir tun? Und das muss man sich, glaube ich, gut im Vorfeld überlegen. Und jetzt immer mehr, weil es eben, glaube ich, lange Zeit so ein Theaterpublikum gab, was gekommen ist, was jetzt aber ein bisschen ausbleibt oder wo einfach auch ein Generationenwechsel stattfindet. Und das ist ja auch ganz normal und total in Ordnung. Und ich glaube, deswegen muss man sich aber sehr konkret überlegen, mit den Angeboten, die man hat, wie erreicht man die Leute und für wen will man was anbieten?
Ayosha, wie ist das bei dir?
Ja, also ich würde der Steffi total zustimmen. Ich finde, das ist genau der Wechsel, der jetzt stattfindet. Also das kenne ich halt auch von den Staatstheatern, dass in der Regel eigentlich gar nicht nachgedacht wird, für wen man das macht, sondern primär ist da dann meistens der Regisseur, selten Regisseurin, die einfach irgendwie ihr Ding da produzieren wollen, was jetzt dann auch tolle Ergebnisse das hat, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber das gibt sogar überhaupt gar keine Beziehung zur Stadt oder zu einem Publikum. Und dann wird irgendwie so die Theaterpädagogik dann rangeholt, die soll irgendwie Publika da rein schaffen. Und das, finde ich, ist ein Riesenproblem, die Frage, wie verstehen wir Theaterpädagogik? Wie verstehen wir Vermittlung? So, ist das irgendwie so ein lästiges Add-on, weil man dann mal anruft, wenn es nicht voll ist? Und so habe ich es tatsächlich oft erlebt. Oder ist das eigentlich das Zentrum unserer Arbeit, was ich so beschreiben will? Also ich bin kein Theaterpädagoge, ich habe davon auch gar keine Ahnung. Aber ich glaube, dass das primär mache ich doch etwas, um mit Menschen dann was gemeinsam zu machen. Also kann ich Begegnungen kreieren? Welche Form von Beziehung wollen wir eigentlich schaffen? Ich glaube, dass dieses Selbstverständnis der vor allem großen Staats- und Stadttheater, die so Kunst produziert haben, was dann so wie so eine Wurst in der Auslage lag und hoffte, da kommt jetzt jemand und sagt, kaufe ich oder kaufe ich nicht, das ist halt vorbei. So, sondern ich muss von vornherein überlegen, was ist denn das hier? Was ist das für ein Markt und was wollen die essen und wie bringe ich das zu denen? So, und das kommt dann zu der Frage, welche Beziehung ich eigentlich zu der Stadt, zu dem Ort und zu den Menschen da habe. Und da gibt es einen riesen Nachholbedarf. Mich stimmt es ehrlich gesagt eher positiv, oder ich habe da total Lust drauf, das zu machen und sehe da nicht so ein. Also da ist eine Krise, aber ich sehe die wirklich als eine große Chance und als eine Herausforderung. Aber das wird, glaube ich, auch noch schmerzhafte Prozesse mit sich führen.
Meinst du, dass die freie Szene da vielleicht einen Vorteil haben kann? Im Gegensatz, du hast ja jetzt sehr von den sogenannten Tankern gesprochen.
Die freie Szene hat einen Riesenvorteil meiner Meinung nach, weil sie formatsunabhängig ist. Das heißt, du kannst viel einfacher dir überlegen, auch wie Steffi das beschrieben hat, welches Publikum adressiere ich und dann sagen, was ist die richtige Form. So wie wir in Bitterfeld dann gesagt haben, wir machen einen Schubkarrenparcours, weil das irgendwie cool für Familien ist, weil das irgendwie niedrigschwellig ist, weil das jeder witzig findet. So. Und dann ist das irgendwie nicht so ein Kunstding, wo man irgendwie Angst vor hat, sondern es ist erstmal ein leichter Einstieg. Das ist natürlich in einem Staatstheater viel, viel schwieriger, ne, die Form so aufzubrechen. Der große Nachteil ist, finde ich, das hast du in der Anmoderation erwähnt, einnahmenabhängig zu arbeiten. Das ist natürlich was an einem Staatstheater super ist, was, finde ich, fast überhaupt nicht genutzt wird, dass sie ja im Grunde einnahmenunabhängig sind. Du könntest ja auch sagen, ich kalkuliere gar keine Einnahmen oder mache Angebote kostenlos. Da hat die freie Szene natürlich einen riesen Nachteil, weil sie einfach die Mittel nicht hat, um zu sagen, wir machen jetzt hier alles sehr billig oder wir machen es kostenlos oder sowas. Und da muss man sich, glaube ich, auch kreativ umgehen. Also ich mache jetzt gerade auch ein Projekt hier in Berlin in der Floating University mit Raumlabor. Und da machen wir das so, das kostet 20 Euro und 10 ermäßigt. Und wenn man 5 Stunden, so lange dauert das, geblieben ist, kriegt man das Geld zurück. Und das ist natürlich dann so, dass sehr, sehr wenig Leute kommen und sagen, ich will das Geld wieder haben. Und dann führe ich mit denen auch nochmal ein Nachgespräch, ob sie sich sicher sind oder ob sie es nicht lieber spenden wollen. Und die leider echt keine Kohle haben, kriegen es wieder. Und die anderen sehen das witzig und sagen danach, mir hat es gut gefallen, behalt das Geld. Abrechnungstechnisch ist das die Hölle. Aber das ist erstmal ein kreativer Umgang mit dieser Problematik. Können wir einnahmenabhängig oder einnahmenunabhängig überhaupt was gestalten? Das, finde ich, sollte man nicht aus den Augen verlieren, weil das für viele natürlich total wichtig ist.
In welchem Moment, Steffi, in einer Produktion denkt ihr denn an das Publikum? Publikum first oder künstlerische Idee first?
Ja, so ganz unabhängig von Einnahmen sind wir halt leider auch nicht, weil wir natürlich auch ein kleines, gefördertes, freies Theater sind. Und Deswegen glaube ich, wenn wir unseren Spielplan machen, denken wir natürlich vorrangig daran, weil wir einfach ja auch ein Altersspektrum von, sage ich mal, 2 bis 99 haben. Was interessiert unser Publikum? Für wen wollen wir was anbieten? Aber wir haben auch so eine Position, wie die meisten Theater, das klassische Familienstück zur Weihnachtszeit, wo wir einfach auch damit kalkulieren, dass da halt viele Menschen kommen, dass das irgendwie das ist, was gut einspielt. Und das setzen wir natürlich ganz bewusst, weil wir auch diese Einnahmen einfach brauchen, damit wir uns dann an der anderen Stelle was leisten können, was vielleicht von vornherein klar ist, dass es nicht so viele Einnahmen bringt, was wir aber gerne machen wollen. Also wir wollen ja auch Experimente machen, wir wollen junge KünstlerInnen fördern und dafür setzen wir halt dann bewusst so eine Position dagegen, wo klar ist, da kommen die Familien und das ist ja auch okay, dass sie kommen, also das wollen wir ja auch. Und das ist vielleicht auch ein bisschen zugänglicher erstmal und dafür können wir aber an anderer Stelle vielleicht weniger Einnahmen in Kauf nehmen.
Ja, ich würde mich da gerne anschließen, weil ich finde, da macht Steffi einen wichtigen Punkt. Wenn wir über Publikum sprechen, Publikumsbeziehung, das geht nicht immer um Masse, finde ich. Also es geht eine bewusste Entscheidung zu sagen, genau wie du es beschrieben hast, es gibt Formate, da ist das irgendwie wichtig, dass viele kommen und Einnahmen generieren und irgendwie das voll ist. Aber man kann ja auch ganz bewusst sagen, ich mache jetzt hier was ganz Spezielles, das ist eine 1-zu-1-Begegnung und wahnsinnig aufwendig und erreicht irgendwie nur 10 Leute. Aber die Qualität oder Erfahrungstiefe ist so groß, dass es das wert ist. Das, finde ich, ist vor allem durch diesen ganzen Wahnsinn der Angeberei mit Mengen, so und so viel 1000 Publika, irgendwie Publikum und Menschen und Zuschauerinnen, so ein bisschen runtergefallen, dass es ja nicht nur darum geht, wie viele Menschen kommen, sondern auch, was die erleben und was das mit denen macht, ne?
Das stimmt.
Ja, da würde ich total zustimmen, weil genau, und das finde ich eben wichtig, dass man sich das auch leisten kann, solche Formate zu machen, wo vielleicht eben nur 15 kommen, die aber eine total spannende Erfahrung machen oder wo es auch davon lebt, dass sie sich eben begegnen können. Und das können sie vielleicht nicht mehr, wenn es 300 sind. Und genau, das ist aber eben nur möglich, wenn man vielleicht auch dann was dagegen setzt, wo 150 kommen können.
Wenn ihr versucht, mal über euren ganz persönlichen professionellen Rahmen drüber zu gucken, sondern eher so in die Kolleginnen-Richtung. Was denkt ihr denn, wer bestimmt in der freien Szene Mitte Ost, also so nennen wir unsere 4 Bundesländer, die beteiligt sind, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, wer bestimmt da die Themen? Die KünstlerInnen oder das Publikum?
Kann ich jetzt, glaube ich, so pauschal gar nicht beantworten. Ich würde sagen, wahrscheinlich so halbe halbe. Im besten Falle wäre es so, dass beide Seiten das bestimmen, weil natürlich, es geht ja auch nicht darum, also weil jetzt sprechen wir mal darüber, ja, man muss sein Publikum kennen, man muss sich irgendwie darauf einlassen, aber man darf ja sein Publikum auch herausfordern. Also ich finde, das ist immer so was Wechselseitiges. Man muss gucken, für wen mache ich das? Und dann kann man aber, finde ich, auch als Künstler oder Künstlerin sagen, ich will was Spannendes ausprobieren und ich lade euch dazu ein, eine neue Erfahrung zu machen. Also ich finde, man muss sich nicht anbiedern und irgendwie nur Sachen machen, wo man weiß, dass will das Publikum auf jeden Fall sehen oder das ist irgendwie sicher, dass das funktioniert, sondern ich glaube, man braucht so beides. Ja, und so sollte sozusagen auch das ausgewogen sein. Ob es schon so ist in allen 3 Bundesländern, glaube ich eher nicht, dass es immer beide Entscheidungsmöglichkeiten sozusagen da sind, aber das wäre sozusagen im besten Falle so.
Ja, also ich kenne die freie Szene Mitte Ost viel zu schlecht, um darüber jetzt wirklich urteilen zu können. Aber ich würde vermuten oder denken, dass die Themen tatsächlich durch die Künstlerinnen bzw. die Institutionen oder die vom Festivals oder Organisationen, die das dann realisieren, vorgegeben sind. Aber die Formate bzw. der Angang müsste oder im besten Falle natürlich durch das Publikum bestimmt werden. Das heißt, ich kann ja, also das ist ja, glaube ich, auch ein wahnsinnig unglücklicher Prozess, wenn Themen an Künstlerinnen herangetragen werden. Manchmal geht das, aber eigentlich ist es schön, wenn die Themen von den Schaffenden kommen. Aber dann, was das, also wie präsentiere ich das, wie gehe ich das an, wann lade ich wen dazu ein, wie partizipativ ist ein Prozess, wie partizipativ ist ein Ergebnis. Das sind natürlich Sachen, die irgendwie, glaube ich, zunehmend durch die Bevölkerung, durch den Ort und dass auch die Institutionen bestimmt werden sollten.
Steffi, du hast dich ja als Regisseurin auf partizipatorische Projekte spezialisiert. Heißt das auch Partizipation des Publikums an der Stelle? Und wie sieht das konkret aus? Vielleicht kannst du uns ja ein Beispiel geben.
Ja, unterschiedlich. Also ich habe viele Projekte gemacht, wo es darum ging, dass vor allem die Mitwirkenden eben im Prozess mit eingebunden sind und eben das mitgestalten und das sozusagen mitentwickeln. Ich habe aber auch Stücke gemacht, wo das Publikum mit beteiligt ist. Ich habe zum Beispiel eine Produktion mit einem Kollegen zusammen gemacht zum Thema Privilegien. Und da haben wir schon im Probenprozess noch verschiedene Leute sozusagen eingeladen, auch mit uns über das, was wir da gerade entwickeln, zu sprechen. Einfach, weil wir bei dem Thema sehr unterschiedliche Stimmen irgendwie gerne hören wollten. Und am Ende war es auch ein Stück, was interaktiv funktioniert hat. Das heißt, das Publikum war auch in der Aufführung beteiligt, hat selber sozusagen in Spielen sich beteiligt, konnte irgendwie selber Fragen beantworten und ist sozusagen, dieses Stück hat von der Interaktion gelebt. Und die Darstellenden auf der Bühne waren am Ende eigentlich mehr wie so eine Art Moderation oder haben sozusagen so Spielleitungen übernommen.
Ayosha, du hast ja für Nachtkritik den Artikel Learning from Bitterfeld geschrieben. Kann ich nur empfehlen. Wir verlinken den auch in den Shownotes. Kannst du uns vielleicht ein paar davon preisgeben, also von diesen Learnings?
Ja, das hat mich natürlich nachhaltig beschäftigt, jetzt durch das Festival, was wir da gemacht haben, um auch nochmal selber zu reflektieren, was das eigentlich war. Und ich glaube, man hat gerade bei dem Begriff von Partizipation in Bitterfeld einfach einen wahnsinns Heimvorteil, mal so auszunennen, durch den Bitterfelder Weg.
Ein kleiner Einschub an dieser Stelle, weil das bestimmt nicht allen etwas sagt. Der Bitterfelder Weg war eine kulturpolitische Bestrebung in der DDR. Der Begriff geht zurück auf eine Konferenz 1959 im Kulturhaus des Chemiekombinats Bitterfeld. Da wurde diskutiert, wie die Werktätigen aktiver an Kultur und somit am Aufbau des Sozialismus teilhaben können. Ein Slogan war: Greif zur Feder, Kumpel, die sozialistische Nationalkultur braucht dich. AutorInnen leiteten in den folgenden Jahren zum Beispiel Schreibzirkel in Betrieben an. Ayosha Begrich beschreibt das in seinem Artikel für Nachtkritik so:
ArbeiterInnen sollten in ihrer Freizeit zu KünstlerInnen werden. KünstlerInnen sollten in Betrieben arbeiten, um dort Erfahrungen und Anregungen zu sammeln. Wenig später wurde die Idee wieder aufgegeben. Die ArbeiterInnen schufen nicht die erwartete heroische Kunst und die Intellektuellen beschrieben die Arbeitserfahrungen teilweise so schonungslos, dass ihre Werke unter Verschluss gehalten wurden.
Der Bitterfelder Weg war, glaube ich, jahrelang oder ist immer noch und auch nicht zu Unrecht unter kulturpolitischem Generalverdacht, weil es ja einfach eine ganz klare kulturpolitische Maßnahme der SED-Regierung damals war. Und das muss man kritisch sehen und man muss diesen Kontext auch, glaube ich, den kann man nicht einfach weglassen. Aber wenn man da mal genauer hinguckt, sieht man, dass der Angang natürlich eigentlich genial ist, zu sagen, wie schließe ich denn die Brücke zwischen Arbeiterschaft und Intellektuellen. Und diese Brücke oder der Graben ist nicht kleiner, sondern größer geworden in den letzten Jahren, und also fatal. Und das sieht man ja auch an den Wahlergebnissen so überall, dass das so wahnsinnig krass auseinandergeht und diesen Vertrauensverlust in die demokratische Gesellschaft oder überhaupt in gesellschaftliche Strukturen und Institutionen. Und daran, glaube ich, arbeiten zu müssen, so, und finde das total wichtig. Und das ist, da ist das eben ein sehr interessantes Erbe, zu sagen, was gibt es denn für Formate, wo wir Leute austauschen können, wo wir Menschen mitnehmen können, wo wir einladen können. Und ein bisschen, wie Steffi das auch gerade beschrieben hat, Partizipation muss ja nicht immer heißen, dass die Leute dann auf der Bühne irgendwas Komisches machen müssen. Das ist auch mal witzig, das haben wir auch gemacht, das ist auch total cool. Aber das kann ja eben auch im Vorfeld sein, dass Leute da eingeladen werden, was zu gestalten und das auch wieder abgeben. Oder dass man eben die Rollen vertauscht der Schaffenden oder der Zuschauenden. Also vielleicht, um mal ein konkretes Beispiel zu machen, was bei uns sehr, sehr erfolgreich war, war das Werksorchester. Das hat der Komponist und Musiker Benjamin Ari Meyers sich ausgedacht. Der kommt aus New York, der hat keine Ahnung vom Bitterfelder Weg, dem habe ich das so ein bisschen erzählt. Und dann hat er gesagt, ah, okay, das ist ja interessant, soziale Praxis. Warum sollten nicht mal Kinder, junge Musikschülerinnen, Erwachsenen, vielleicht eben auch kulturfremden Menschen ein Instrument beibringen? Und das war halt dann total cool. Über ein Jahr haben so, ich glaube, die waren so zwischen 16 und 20, so junge Menschen, dann älteren Menschen, die eben in ihrem Leben, weil sie gearbeitet haben oder arbeitslos waren oder eben nicht aus so Bildungsschichten kamen, keinen Zugang zu einem Instrument hatten, ein Instrument beigebracht, sofern man das in einem Jahr machen kann. Und dann haben die zusammen das aufgeführt. Und das war unglaublich bewegend, nicht weil das jetzt die Qualität von einem Symphonieorchester hatte, sondern weil das halt Menschen waren, die unglaublich glücklich waren, dass sie diese Chance hatten und darüber auch gesprochen haben, was das für sie für ein Prozess war, jetzt dieses Instrument zu lernen. Und wie verrückt das auch ist und wie schwer für einen älteren Menschen, von jemandem Jungen was beigebracht zu kriegen. Also das kenne ich auch, dass ich dann, wenn meine Kinder mir was erzählen, dass mir das erstmal auch was, so ein Sprung ist, zu checken, okay, klar gibt es Situationen, wo ich denen was beibringen kann, aber es gibt auch ganz viele Situationen, wo die mir was beibringen können und wie schön das eigentlich auch ist, ne?
Ein kurzer Exkurs an der Stelle, weil an einem gewissen Punkt, ihr habt jetzt schon ein bisschen beschrieben, was ihr macht und was ihr für Ideen habt, aber wie finanziert ihr euch? Das hat jetzt mit Publikum gerade erstmal nichts zu tun, aber spielt ja eine große Rolle, wenn KollegInnen das hören und sagen, okay, klingt cool, ich möchte das auch machen, aber wo kommt das Geld her?
Also wir werden über Stadt und Land finanziert, weil wir haben eine eigene Spielstätte und das wird auch mit von der Stadt und vom Land finanziert und unsere Stellen und teilweise Projektmittel, aber alles, was wir halt für sozusagen die Projekte oder größere Projekte und Inszenierung brauchen, das sind dann nochmal Drittmittel, die wir halt über Förderanträge einfach einwerben und wo wir zusätzlich noch Gelder ranholen müssen, weil es sonst einfach nicht reicht. Also wir haben so eine Grundfinanzierung, genau, und gucken dann, dass wir immer noch extra Fördergelder dazu bekommen.
Ja, bei uns ist das auch so, dass wir jetzt seit kürzestem, das ist auch noch nicht richtig so nied- und nagelfest, aber das wird hoffentlich so sein, so eine Grundförderung bekommen vom Land Sachsen-Anhalt, weil wir jetzt, das ist eine Folge von den ersten zwei Versuchen des Festivals, aber der Großteil des Geldes, also kam sowieso, aber wird, glaube ich, auch kommen durch Drittmittelanträge. Und bei uns ist das so eine ganz krasse Mischung von Kulturstiftung des Bundes über Fonds d'Acquis, Lotto-Stiftung, Stiftung Demokratie und Leben, ganz, ganz kleinen lokalen Initiativen, die irgendwie 500 Euro geben, bis zu internationalen Geldern, was Goethe-Institut oder so kam. Also das ist einfach wahr. Also ich glaube, dass tatsächlich nicht übertrieben ist zu sagen, dass der Hauptteil meiner Arbeit war oder unsere Arbeit, wir haben es ja zusammen gemacht, mit Christine Leierle und Ludwig Haug, vor allem das war, die Gelder zu akquirieren. Ne? Das ist auch eine ernüchternde Erfahrung jetzt im Unterschied zum Staats- und Stadttheater. Aber das Schöne ist natürlich auch, dann kann man mit dem Geld halt auch das machen, wofür man das beantragt hat und ist nicht an irgendwelche anderen Abhängigkeiten gebunden. Aber es ist schon wahnsinnig schwer und man darf sich eben von den Rückschlägen dann nicht abschrecken lassen. Ich glaube, das ist wichtig, auch weil du jetzt fragst, was passiert, was Kolleginnen hören das. Man erzählt ja immer nur von den Erfolgen und wie toll, was für Anträge man durchgekriegt hat, aber ich glaube, es gibt niemanden, also außer die Lügen, der nicht schon mega viel Absagen hatte. Ne? Und das ist halt dann auch sehr, sehr frustrierend und ich glaube, da darf man sich dann irgendwie nicht ermutigen lassen, das auch nicht als nur als eine Absage, sondern vielleicht auch als eine Kritik zu nehmen und zu versuchen zu verstehen, was fehlte da vielleicht, wie kann ich das weiterentwickeln und ja, irgendwie nicht aufzugeben. Klingt jetzt leicht, aber ich glaube, das ist echt irgendwie die schwierigste Arbeit.
Wie denkt ihr dann Publikumsansprache schon in euren Anträgen mit? Also tut ihr das? Das ist ja auch ein Trend, der gerade auf Bundesebene in den Fördertools immer stärker hervorgebracht wird und gewünscht wird, Publikum mitzudenken. Ist das an so einer Stelle der Antragstellung für euch überhaupt schon möglich? Oder Hand aufs Herz, schreibt ihr erstmal in Anführungsstrichen irgendetwas rein und dann wird es nochmal umgebaut?
So, ich habe das Gefühl, Steffi muss immer bei den schweren Fragen als erste antworten.
Ich lasse ja, dir
also
gerne
ich glaube, natürlich schreibt man irgendwas, so, weil man ja meistens, also ich arbeite sehr selten mit Künstlerinnen schon im Detail oder sehr ungern im Vorfeld einer Antragstellung, weil das ist einfach unfair, weil ich kann sie dafür nicht bezahlen. So. Und insofern stimmt das, dass man da irgendwas reinschreibt, aber ich glaube, das gibt eine Veränderung von früher hat man einfach irgendwelche Zahlen reingeschrieben, also wie viele Leute und wie toll das und erfolgreich das wird. Und ich also spreche von mir, das ist jetzt viel ausdifferenzierter in den Formen. Also welche Publika spreche ich mit welcher Form an und nicht so sehr auf diese Zahlenfixierung. Das ist schon so ein, was ich versuche von Anfang an mitzudenken.
Also ich glaube, bei uns ist es nochmal ein bisschen spezieller, weil wir halt vielleicht nicht unbedingt unser Publikum immer schon mitdenken, aber dadurch, dass bei uns auch immer nur nicht professionelle Darstellerinnen auf der Bühne stehen, denken wir halt auf jeden Fall die Zielgruppe mit und die schreiben wir natürlich in so einen Antrag auch rein. Das heißt, es ist oft schon sehr klar, an wen richten wir uns damit, weil ob ich jetzt ein Stück für Kinder ab 2 oder mit Jugendlichen ab 16 mache oder ein inklusives Theaterprojekt oder was auch immer, muss ich das natürlich in so einem Antrag je nach Fördergeldgeber auch total konkret mit reinschreiben. Und dann hat man oft ein Publikum auch schon mitgedacht. Also da ist es schon so, dass es oft auftaucht, aber genau eher, glaube ich, von der Zielgruppe erstmal der Spielenden gedacht, weniger der, die gucken am Ende.
Ja, good point. Das finde ich gut, das Zielgruppe und Publikum nochmal zu trennen, weil ich glaube, es gibt ja gerade bei euch wahrscheinlich, weil ihr eine kontinuierliche Institution seid, ein Publikum, was per se kommt oder was ein Interesse hat und den Ort kennt und so weiter. Und dann gibt es ja aber Projekte, wo man sagt, wir sprechen jetzt mit dem diese ganz bestimmte Gruppe an. Die sind vielleicht dann nur 3% oder 10% des Publikums, was kommt, aber das ist ja total legitim, daran zu arbeiten, mit dem Format oder dem Projekt spreche ich jetzt explizit ältere Menschen an oder so. Und das heißt aber nicht, dass die 100% das Publikum sind. Deswegen finde ich ganz gut, dass du das nochmal unterschieden hast. Das ist, glaube ich, wichtig.
Wir haben ja jetzt von euch auch schon ein paar Vermittlungsansätze gehört zur Publikumsgewinnung oder Zielgruppengewinnung, die sich bewährt haben. Und kennt ihr weitere Ansätze, wo ihr sagt, das hat sich bezahlt gemacht, das hat gut funktioniert, ob jetzt bei euch selbst oder vielleicht bei Kollegen, wo ihr sagt, das wolltet ihr schon immer mal ausprobieren, seid aber bisher noch nicht dazu gekommen?
Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, da hat Ayosha vorhin auch schon mal von gesprochen, ist Beziehungsarbeit. Also ich glaube, man muss halt wirklich vor Ort, da wo man das Angebot macht, mit den Menschen in Kontakt treten. Weil es reicht nicht, dass man sagt, so, wir sind da, kommt doch mal alle vorbei. Und ich glaube, das funktioniert bei einem Haus wie dem Stellwerk noch mal leichter, weil wir einfach klein sind. Wir sind zugänglich, viele kommen sowieso zu uns, weil man halt auch bei uns mitmachen kann. Das heißt, für viele ist das so ein Ort, wo sie auf jeden Fall reinlaufen. Das ist aber bei den großen Häusern natürlich oft nicht so. Die sind erstmal unnahbar und wirken nicht so zugänglich. Und deswegen ist es wichtig, da so ein bisschen rauszugehen und einfach die Leute auch, mit denen man vielleicht in Kontakt treten will, gezielt mit etwas anzusprechen und so ein einladender Ort zu sein. Und das ist, glaube ich, das, was so die Arbeit der nächsten Jahre vor allen Dingen für die großen Häuser sein wird. Wie schaffen sie es, dass ihre Häuser eben einladend sind, dass man sich da gerne aufhält, dass man da hinkommt, dass man eben da vielleicht auch was machen kann, was nichts kostet und trotzdem irgendwie sich eingeladen fühlt und genau, es nicht daran gebunden ist, ich gehe jetzt in die Aufführung und ich habe das irgendwo selber rausgefunden, sondern jemand kam zu mir und hat mir davon erzählt oder es gibt auch so Formate, das würde ich gerne mal ausprobieren, habe ich noch nicht, finde ich ganz schön, dass Spielende, die zum Beispiel schon länger Theater machen, jemand einladen, der vielleicht gar keine Erfahrung hat und sagt, ich gehe heute Abend mit dir in die Aufführung, du musst nicht alleine da reingehen, vielleicht hast du niemanden, der mit dir da hingeht, so ein bisschen begleitetes Theater gucken. Wir trinken vorher ein Getränk an der Bar, ich erzähle dir ein bisschen was, ich kenne das Stück und dann gehen wir da rein. Das finde ich zum Beispiel ein total nettes Format, irgendwie um Leute, die vielleicht keinen Zugang zu Theater haben, einzuladen und so ein bisschen diese Hemmschwelle abzubauen.
Ja, also ich glaube, der Begriff der Einladung ist ein guter Begriff. Und vor allem ist es für uns oder für mich, muss man lernen, dass das auch okay ist, wenn die Einladung nicht angenommen wird oder wenn sie nur teilweise angenommen wird. Also ich denke, jetzt in Bitterfeld, dann habe ich mich immer wahnsinnig geärgert, wenn Leute da nicht mindestens 4 Tage verbracht haben, weil das erst dann richtig Spaß gemacht hat. Aber es ist eben auch okay, wenn Leute 10 Minuten kommen so, und sagen, ich gucke mir das mal an, das sieht irgendwie interessant aus. Ihr habt da jetzt so eine Rutsche mit Schubkarren irgendwie an den Kulturpalast gemacht, will ich mal sehen. So, und dann gehen die wieder und trauen sich vielleicht gar nicht rein, aber das ist halt Schritt 1. Ne? Und dann sind das halt sehr, sehr langwierige Prozesse und im nächsten Jahr kommen sie vielleicht 1 Stunde und so weiter und so fort und irgendwann sind sie mal 4 Tage da. Aber da muss man, glaube ich, auch Geduld und so einen langen Atem haben, um sowas auszubauen. Ansonsten, glaube ich, gibt es keine allgemeine Antwort auf die Frage, weil das eben sehr, sehr damit zu tun hat, was ist das Thema und woran beschäftige ich mich? Also wenn ich irgendwie einen Prozess mache, weiß ich nicht, und es geht irgendwie um Spionage und ich will die Techie-Community haben, dann bin ich wahrscheinlich gut beraten, irgendwie digitale Formate stark nach vorne zu schieben. Wenn ich sage, ich will bildungsferne Schichten erreichen oder eben ältere Menschen, sollte man nicht so viel mit dem Internet arbeiten. Das war zum Beispiel in Bitterfeld auch eine interessante Erfahrung, dass wahnsinnig viele Leute kamen, aber du erreichst sie überhaupt nicht über Internet. So. Und das ist, gibt es Instagram oder so, das kann man da eigentlich weglassen, vor allem wenn man sagt, ich will die 50, 60 plus Leute haben. Aber das ist dann irgendwie Beziehungsarbeit so, weil ein Mensch erzählt einem anderen was oder wie Steffi gerade erzählt hat, wie kriege ich die einfach ja, als Partner mit in eine Aufführung. So. Aber ich glaube, es ist wirklich extrem unterschiedlich und in jedem Falle irgendwie sehr langfristig.
Ja, da würde ich noch mal kurz einklinken, weil das tatsächlich langer Atem ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil wo mir das oft begegnet, das ist was ich war bis letztes Jahr noch am Staatstheater Karlsruhe und da haben wir Vorstellungen im Kinder- und Jugendtheater mit Gebärdendolmetschen zum Beispiel der Audiodeskription angeboten. Und dann waren alle so ein bisschen enttäuscht, dass halt nicht sofort 150 Leute kamen. Und dann habe ich gesagt, das ist aber total normal, weil wir haben bisher nie was angeboten. Dieses Theater hat über Jahre kein Angebot für diese Zielgruppe gehabt. Wir können nicht erwarten, dass wir einmal was machen und alle sagen, wow, ich habe nur darauf gewartet und jetzt komme ich angerannt. Und da müssen wir einen langen Atem haben und wir müssen das kontinuierlich machen. Und wenn die merken, das ist ein Haus, das ist auch für mich, die haben Angebote, ich fühle mich da angesprochen, dann werden sie kommen. Aber man kann halt nicht damit rechnen, dass sie halt sofort kommen, wenn man nie etwas anbietet. Und das ist immer so ein bisschen dieses Missverständnis, glaube ich, wo man denkt so, ich mache einmal was und dann werden die Leute schon sofort mir die Bude einrennen. Und da finde ich es halt wichtig, einen langen Atem zu haben, weil dann waren halt nur 10 da. Und für die 10 war das aber ein wahnsinniges Erlebnis. Da war eine Frau, die hat gesagt, sie war, und die war 45, noch nie im Theater. Und das war das erste Mal, dass sie im Theater war. Und schon da denke ich so, dann hat es sich doch gelohnt für diese eine Person. Und vielleicht das nächste Mal kommen dann halt noch 10 mehr.
Da sind wir genau beim nächsten Stichwort. Wen erreicht ihr denn gerade bisher noch nicht? Also mit euren konkreten Projekten, denen ihr gern erreichen würdet. Und was braucht es dazu?
Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass eben gerade dieses Thema Inklusion für uns noch ein großes Thema ist. Da erreichen wir noch lange nicht alle, weil wir einfach, und das ist leider auch immer eine Finanzierungsfrage, weil gerade solche Übersetzungen in Gebärdensprache oder auch in Audiodeskription sind leider sehr, sehr teuer. Da müsste es viel mehr Förderung, finde ich, aus meiner Sicht geben, um das irgendwie breiter anbieten zu können, weil ich das total wichtig finde. Weil ansonsten, wir sind recht zugänglich irgendwie, also barrierefrei im Sinne von, man kann gut bei uns reinkommen, so, aber das reicht ja nicht, weil, wie gesagt, Leute, die nichts hören oder nichts sehen können, erreichen wir damit trotzdem nicht. Also das ist auf jeden Fall was, was mir wichtig wäre, dass wir da noch dem näher kommen, aber wie gesagt, das ist auch ein bisschen leider eine Finanzierungsfrage. Und ansonsten glaube ich, dadurch, dass wir natürlich viel für Schulklassen spielen, haben wir erstmal den Vorteil, dass wir eine große Bandbreite an Kindern und Jugendlichen erreichen, weil du halt in Schulen natürlich erstmal alle sitzen hast. Und das ist irgendwie ganz schön. Und das ist ja auch so ein bisschen der Vorteil am Kinder- und Jugendtheater. Und dann muss man halt gucken, wie schafft man es, dass man die hält oder dass man sie halt auch weiter einlädt einfach. Und da versuchen wir aber auch, dass wir eben an andere Orte gehen. Wir haben auch ein Stück was Mobiles, was irgendwie auch in so Mehrgenerationenhäusern zum Beispiel spielen kann und dadurch vielleicht etwas einladen ist. Man muss nicht erstmal zu uns kommen und dann kommen sie vielleicht im nächsten Schritt dann zu uns.
Ja, also ich würde auch sagen, inklusive Formate kann man, glaube ich, nicht genug haben, weil es einfach wahnsinnig schwierig ist, Menschen so an den Rändern der Gesellschaft zu erreichen oder die mit bestimmten Handicaps sind, nicht deutschsprachig sind oder eben Barrierefreiheit oder so, die da ranzuholen, das ist schwer, kann man durch gezielte Formate, glaube ich, aber schaffen. Bitterfeld auf jeden Fall eine Riesenherausforderung ist aber das, auch das Zentrum zu erreichen, also die sogenannte stille Mehrheit der Menschen, die zum großen Teil dann doch irgendwie frustriert sind, irgendwie das Gefühl haben, abgehängt zu sein, sich nicht sichtbar fühlen oder nicht vertreten sind, und die, wie kriege ich die irgendwie aufgewacht, aufgeweckt dann oder eingeladen, das ist wahnsinnig schwer. Und ich habe auch immer in Bitterfeld gesagt, es gibt auch so ein symbolisches Publikum, also es gibt sozusagen die Leute, die zu uns kommen, aber es gibt ja auch die, die sehen vielleicht nur die Fahnen vom Kulturpalast, weil sie vorbeifahren oder sehen das Plakat, und ob die das gut oder schlecht finden, ist manchmal eine ganz andere Sache, aber die nehmen erstmal wahr, da ist was. So, und das ist Schritt 1. Der ist aber nicht unwichtig auf dem Weg dahin, ob die dann irgendwann mal kommen. Weil ich glaube, das ist halt, das ist, glaube ich, da weiß ich gar nicht, was so die richtigen Tools sind, um in diese Mitte oder diese stumme Mehrheit der Gesellschaft zu kommen. Die, glaube ich, dann immer so schnell abgekanzelt werden. Die sind frustriert, weil es sind AfD-Wähler oder sowas. Das meine ich überhaupt nicht. Sondern eigentlich die eben nicht sichtbar sind, weil die man eben nicht erreicht. Und das ist im Bitterfeld auf jeden Fall die Mehrheit der Gesellschaften, ne, weil die sind nicht engagiert in irgendwelchen Vereinen, die kriege ich nicht über den über bestimmte Kooperationen mit Schulen oder mit der Musikschule oder weiß ich was, sondern die sind irgendwie da gar nicht vertreten. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig schwer, da dauert sehr, sehr lange, aber weil du jetzt gefragt hast, auch was wir uns wünschen und woran man arbeitet, das wäre für mich so ein Ziel, davon noch mehr Menschen einzuladen. So, ob die kommen oder nicht, ist was anderes, aber die müssen die Einladung kriegen.
Wünschen ist das nächste gute Stichwort. Wir sind bei der letzten Frage. Wenn ihr euch was wünschen könnt für die freie Szene, also auch die Ensembles ohne Häuser, die kleinen Spielstätten, die Mini-Produktionshäuser, was wäre das?
Also einfach Förderung. Ich meine, die Förderstrukturen muss man verändern. Ich finde es Wahnsinn. Es werden jetzt harte Zeiten kommen und ich weiß, also es ist ja nicht, dass ich mir das ausdenke, man sieht es ja, beim Fonds Darkö werden jetzt Millionen wieder runtergefahren. Da wird gesagt, ja, das war eine Corona-Maßnahme und so weiter, Ausnahme, jetzt wieder radikal irgendwie zurückgestuft. Aber es werden Jahre vergehen, bis die erste Oper geschlossen wird, weil das halt so ein Politikum ist. Und ich will gar nicht dafür sagen, Opern schließen, ich will nur sagen, Verhältnismäßigkeit angucken. Wie viele Künstlerinnen sind in der freien Szene, wie viele Künstlerinnen sind da, welche Leute erreiche ich womit? Und das finde ich eigentlich den größten Skandal. Diese Umverteilung von diesen Mitteln muss stattfinden. Also wenn man einen Wunsch haben darf für die freie Szene, würde ich sagen, einfach Geld, bitte.
Da würde ich mich anschließen tatsächlich, weil es ist einfach so, es hängt davon ab, wie viel Mittel wir zur Verfügung haben. Und es ist halt wirklich so, dass gerade eben wir als freie Häuser auch immer wieder alles neu beantragen müssen. Es halt nicht so ist wie bei den festen Institutionen, dass die halt einfach das, nicht einfach, aber dass sie das Geld halt festkriegen. Und wir müssen halt viel mehr Aufwand betreiben und immer wieder rechtfertigen, warum wir diese Gelder bekommen und immer wieder neu und innovativ und dies und das und jenes. Und ich finde, das müsste etwas leichter sein. Ich finde, es sollte selbstverständlicher sein, dass wir diese Arbeit tun, dass die wichtig ist. Und vor allem auch im Kinder- und Jugendtheaterbereich noch dazu, dass auch die, die die Kunst machen, gerecht bezahlt werden, weil es immer noch ein Unverhältnis gibt zwischen den Erwachsenen und den Kinder- und Jugendtheaterbereichen, was die Honorare angeht und die Ausstattungsgelder. Und das kann nicht sein. Es ist nicht weniger wichtig, was wir tun, und es ist nicht weniger Kunst und Theater. Und da würde ich mir wünschen, dass das auch endlich mal angeglichen wird. Weil eigentlich ist unser Publikum viel anspruchsvoller, würde ich behaupten.
Also jetzt haben wir leider keine Sendung und Podcast, aber sonst würde ich jetzt ein Schild hochhalten, was ich von der Demo mitgenommen habe, von der Fridays for Future Demo. 100 Milliarden jetzt. Und ich habe das mitgenommen, weil ich dachte, das kann ich überall einsetzen, nicht nur auf der Klimademo, sondern das würde ich eigentlich auch zu jeder Kulturinstitution mitbringen. Also ich würde mir wünschen, in einem Land zu leben, wo ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin auf den Krieg reagiert, indem man sagt, wir geben 100 Milliarden in die Kultur und Bildung und nicht in die Rüstungsindustrie.
Das war ein Schlusswort. Ich danke euch, ihr zwei. Vielen Dank.
Danke.
Dankeschön.
Ich bin Betty Magel. Die Redaktion hat mit mir zusammen Eva Morlang. Falls ihr das nicht schon getan habt, klickt auf Abonnieren, damit ihr nicht verpasst, wenn es hier weitergeht. Und wenn ihr den Podcast bei Apple Podcasts oder Spotify hört, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ein Kooperationsprojekt der Landesverbände der Freien Theater Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Gefördert vom Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von Neustart Kultur.